Heute Nachmittag kommen wir zum letzten Teil des Epheserbriefes. Wir sind letztes Mal gekommen bis Kapitel 5, Vers 19. Und da ging es um das Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist, immer wieder neu für jeden Dienst. Und zwar da im Zusammenhang speziell mit gegenseitiger geistliche Weiterführung durch Lieder. Psalmen, Loblieder, geistliche Lieder. Singend und spielend dem Herrn in den Herzen oder mit den Herzen. Und nun kommt noch dazu, Vers 20, danksagend, alle Zeit für alles dem Gott und Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Also, diese letzte Bemerkung, die wir letztes Mal noch nicht angeschaut haben, steht direkt in Verbindung mit den Tätigkeiten von den Versen 18 bis 19. Berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet, und zwar immer wieder neu, mit dem Geist erfüllt, reden zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern. Und diese Tätigkeiten müssen verbunden sein mit der inneren Haltung von Dankbarkeit und einer Haltung der Demut untereinander als Geschwister. Und nun dieses Thema Demut, einander untergeordnet in der Furcht Christi, wird aufgenommen und in dem nächsten Abschnitt, wo es geht um das Verhältnis von Mann und Frau, weitergeführt. Und wir haben nun ab Vers 22 bis 33 einen ganz wunderbaren Abschnitt über die Ehe nach Gottes Gedanken. Gott hat die Ehe eingesetzt in der Schöpfung. Aber hier im Epheserbrief hat das nun eine ganz besondere Bedeutung, dass das so ausgeführt wird. Wir haben ja gesehen, ich nehme Bezug auf das ausgeteilte Blatt. Das Thema des Epheserbriefes ist der ewige Ratschluss Gottes und seine Verwirklichung in Raum und Zeit. Wir haben gesehen, der Epheserbrief beschreibt in den Kapiteln 1 bis 3 die einzigartige Stellung der Christen als ein neues Volk, das weder jüdisch noch heidnisch ist. Es ist vielmehr ein himmlisches Volk mit himmlischen Segnungen, im Gegensatz zu Israel als irdisches Volk mit speziell irdischen Segnungen. Gott hat das himmlische Volk, die Gemeinde, von Ewigkeit her in seinem Ratschluss eingeplant. Das haben wir gesehen in Kapitel 1 bis 3. Nun, die Kapitel 4 bis 6 sind der praktische Teil. Dieser Brief zeigt, wie dieser himmlische und hocherhabene Charakter der Erlösten, die zur Gemeinde Gottes gehören, sich in den alltäglichen Beziehungen auf Erden, in der Gemeinde, in der Gesellschaft und jetzt kommt's, in der Ehe. Und dann auch in der Familie und in der täglichen Arbeit konkret und praktisch auswirken müssen. Das ist das Thema der Kapitel 4 bis 6. Und nun, das ausgerechnet im Epheserbrief, wo es um ein himmlisches Volk geht, die Ehe hier auf Erden so ausführlich beschrieben wird, das ist sehr bedeutsam. Der Epheserbrief zeigt uns diese erhabene Stellung der Gemeinde und ihre himmlische Berufung, das bedeutet nicht, dass man abgehoben vom Boden irgendwo da in Sphären schwebt, sondern diese himmlische Berufung, dieser ewige Ratschluss, der soll sich gerade hier auf Erden im konkreten Leben und auch im konkreten Eheleben bewahrheiten, auswirken, zeigen. Die Ehe ist etwas, was Gott gegeben hat für diese Schöpfung. 1. Mose 1 und 2. Er hat einen Mann und eine Frau zusammengefügt. Und jetzt könnte man denken, ja gut, das ist ebenso für die Erde, aber die Gemeinde ist ein himmlisches Volk. Ja, ist sie. Aber ein himmlisches Volk, das zeigt, dass alles Irdische nicht minderwertig ist, sondern genau in den irdischen Beziehungen kommt das Himmlische zum Tragen. Also da kommt etwas ins Eheleben hinein, was man so im Alten Testament nicht gekannt hat. Und das gibt also, kann man sagen, der Ehe nochmals eine ganz neue Dynamik hinein. Ich lese ab Vers 22. Ihr Frauen, seid euren eigenen Männern untergeordnet als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus, das steht für Griechisch, steht Griechisch für Messias im Hebräischen, wie auch der Messias das Haupt der Gemeinde ist. Er ist des Leibes Heiland. Aber wie die Gemeinde dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus oder der Messias die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deswegen wird der Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es ja in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Doch auch ihr, ein jeder von euch liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Also, Vers 22, die Unterordnung der Frau ist ein neutestamentliches Gebot. Aber das soll ausgeführt werden im Aufblick auf die Autorität des Herrn. Darum steht hier, ihr Frauen seid euren eigenen Männern untergeordnet als dem Herrn. Und jetzt kommt das ganz Gewaltige hinein. Ab Vers 23, das Verhältnis Mann-Frau in der Ehe widerspiegelt die Beziehung Christus zur Gemeinde. Wir haben gesehen in Epheser 3, dass die Gemeinde ein Geheimnis war. In Gott verborgen, aber beschlossen von Ewigkeit her. Gott hat es nie einem Engel verraten. Die Engelwelt wusste nichts von diesen Plänen. Und während des Alten Testaments hat Gott das auch nie einem Propheten mitgeteilt. Und erst jetzt mit dem Kommen des Herrn Jesus und ganz besonders mit der Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten sind diese Geheimnisse im Zusammenhang mit der Gemeinde überhaupt geoffenbart worden. Und plötzlich können wir verstehen, ach so, diese Einrichtung, ein Mann und eine Frau in der Ehe, das hat Gott damals so eingerichtet, damit es hier auf Erden das abbilde, was Gott von Ewigkeit geplant hatte im Zusammenhang mit der Gemeinde, mit Christus und der Gemeinde. Und das gibt natürlich jetzt der christlichen Ehe eine Dynamik hinein, das wusste man nicht früher. Aber jetzt ist es im Neuen Testament bekannt. Und darum sagt Paulus in Vers 32, dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es man sollte nicht übersetzen, ich sage es aber, sondern de hier im Sinn von unterstreichend, ich sage es ja in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Nicht wahr? Es gibt 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen. Und alle diese Geheimnisse haben einen Bezug zur Gemeinde. Epheser 3 macht klar, das sind Wahrheiten, die im Alten Testament in früheren Generationen verborgen waren, jetzt aber geoffenbart. Und das Erstaunliche, im Epheserbrief werden 3 der 8 Geheimnisse in den Paulusbriefen mitgeteilt. Wir hatten in Kapitel 1 schon betrachtet das Geheimnis seines Willens. Da geht es um die Stellung der Gemeinde im tausendjährigen Reich an der Seite des Messias. Und dann haben wir in Epheser 3 gesehen, das Epheser 2 und 3, das Geheimnis des Christus und dabei gesehen, dass dieser Ausdruck, der Christus, den Leib Christi meint. Christus, das Haupt, verbunden mit dem Leib. So zusammen nennt Paulus auch schon in 1. Korinther 12, Vers 13 den Leib Christi, den Christus. Also das Geheimnis des Christus ist Christus verbunden mit der Gemeinde zu einem Leib. Und hier in Epheser 5 haben wir das Geheimnis Christus, der Mann, die Gemeinde, die Ehefrau. Und nur von 2 dieser 8 Geheimnisse wird gesagt, dass sie groß sind. Dass das noch so unterstrichen wird. Eben hier, dieses Geheimnis ist groß. Und das andere, 1. Timotheus 3, Vers 16, das Geheimnis der Gottseligkeit. Da schreibt der Apostel, und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Er, oder besser, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist und so weiter. Dieses Geheimnis im Zusammenhang mit der völligen Offenbarung Gottes in Jesus Christus im Fleisch wird genannt anerkannt großes Geheimnis. Und hier eben das Geheimnis ist groß. In Vers 23 wird also gesagt, Christus, der Messias, ist das Haupt der Gemeinde. Für Gemeinde steht das Wort Ekklesia, die Herausgerufene. Das sind die Herausgerufenen aus Israel und aus den Heidenvölkern. Und dann steht, er ist des Leibes Heiland. Für Heiland steht auch Retter. Das Wort Retter, Heiland, kann eben bedeuten, jemand, der aus Gefahren rettet. Es kann aber auch bedeuten, jemand, der versorgt und eben vor den täglichen Nöten bewahrt. Wir können ganz kurz aufschlagen in 1. Timotheus 4, einfach um zu sehen, die Bedeutung, Bedeutungsbreite von Retter, Heiland. Ich war meistens, wenn wir lesen von dem Heiland Jesus Christus, geht es darum, dass er der Retter ist von Sünd, Satan und Tod. Aber in 1. Timotheus 4 da steht in Vers 9, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten wir und werden geschmäht, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erhalter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Was hier in der Elberfelder übersetzt ist mit Erhalter, ist das gleiche Wort Heiland oder Retter. Das haben natürlich die Alphasöhner so aufgefasst, er ist ein Retter aller Menschen, also alle kommen am Schluss in den Himmel. Das geht aber nicht, Denn die Bibel lehrt ganz klar die ewige Pein. Und ewig meint ewig. Aber hier geht es im Zusammenhang, ab Kapitel 4, Vers 1, geht es um die Frage von Essen und auch anderes, aber gerade eben auch um das Essen, sich ernähren. Und darum hat es hier die Bedeutung, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Erhalter aller Menschen ist. Und wenn Paulus sagt, besonders der Gläubigen, ist das eine Aussage, dass eben Gott ein ganz besonderes Auge hat auf die Erlösten weltweit. Ich war in Kapitel 4, Vers 3, spricht Paulus über diese Irrlehre, die verbietet zu heiraten und gebietet, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, die glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Da geht es eben um das Essen und um die Tatsache, dass Askese eben einen nicht irgendwie geistlich höher hinaufbringt, sondern Gott hat uns eben das Essen in dieser Schöpfung gegeben, aber wir sollen es mit Dankbarkeit aus seiner Hand nehmen. Und nun, 4 Vers 10 sagt, dieser lebendige Gott ist ein Erhalter aller Menschen, denn Gott ist der Gott, der eben grundsätzlich besorgt ist, dass die Menschen essen können und das gilt eben für alle Menschen, aber besonders für die Gläubigen. Und nun, wenn wir also hier den Ausdruck haben, er ist des Leibes Heiland, das bedeutet, er, der Herr Jesus ist es, der für die Gemeinde besorgt ist, der sich für sie einsetzt. Eben genauso wie der Mann die Aufgabe hat, die Frau zu versorgen. Nicht umgekehrt. Nicht die Frau ist die Versorgerin des Mannes. Ja gut, das kann schon sein. Wenn der Mann krank ist und nicht kann, dann muss die Frau. Aber es ist nicht das Normale. Nicht wahr? Es geht um den Normalfall, dass Gott geplant hat in der Ehe. Der Mann ist der, der eben die Frau schützt und für sie sorgt. Natürlich sehen wir im Alten und im Neuen Testament, es gibt Rollenaufgaben in der Ehe. Der Mann kann nicht die Frauen ersetzen, beziehungsweise soll die Frau nicht ersetzen und die Frau nicht den Mann. Aber man kann natürlich stur sein und sich sagen, ja gut, also das ist nicht die Aufgabe des Mannes. Wieso soll ich Wäsche aufhängen? Ja gut, aber was macht man, wenn die Frau zusammenkrachen ist? Ja, er ist des Leibes Heiland. Also der Mann setzt sich ein für das Wohl für die Frau. Dann ist das gar keine Frage. Und ich habe das jahrelang gemacht. Ja, als die Kinder klein waren. Meine Frau hatte nicht unter Beschäftigung mit 6 Kindern. Und dann war es klar, dann hat man mich halt in der Wäscheküche oft angetroffen. Also nur gewaschen, aufgehängt, abhängen, da war ich nicht zuständig. Also gar nicht. Aber weil es auch nicht gut herausgekommen wäre. Ich staune auch heute noch, wie weiß diese Frau genau, welche Socken und wem zugeordnet werden sollen. Unglaublich, ja? Aber gut, ich habe gemacht, was man so kann. Und das war keine Frage von, ja, welche Rolle. Das ist ganz klar. Man muss die Frau unterstützen. Das ist völlig normal. Wo man das kann. Und dann sagt Vers 24, aber wie die Gemeinde dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Also, das hier entspricht ganz der Schweizer Gesetzgebung, wie sie bis vor einigen Jahren noch gegolten hat. Nicht wahr? Das stand drin, dass der Mann das Haupt ist in der Ehe. Und dann wurde das geändert. Ja, aber die Bibel ändert sich nicht. Die Schweizer Gesetzgebung ändert sich, aber die Bibel ändert sich nicht. Und so hat Gott die Führung in der Ehe dem Mann anvertraut. Aber wir werden gleich sehen, mit allen möglichen Gegenmitteln, dass der Mann kein Tyrann werden kann. Wir haben gesehen, heute Morgen in einem ganz anderen Zusammenhang, was ist jemand, der souverän ist, und was ist ein Tyrann? Das ist nicht das Gleiche. Der Tyrann ist jemand, der eben mutwillig seine Macht ausübt, aber ein souveräner Staat darf nicht die Macht mutwillig ausüben, sondern nach Gerechtigkeit und auch nach den Gesetzen der Liebe. Nun, was auffällt überhaupt in diesen Versen 22 bis 33, dass sehr stark betont wird bei der Frau die Problematik, dass Unterordnung eine Schwierigkeit sein könnte. Und beim Mann Lieben eine Schwierigkeit sein könnte. Ich war, im ganzen Abschnitt heißt es nirgends, dass die Frauen ihre Männer lieben sollen. Aber hier wird es klar gesagt, jetzt im nächsten Vers, ihr Männer, liebt eure Frauen, und da hört das nicht auf, wie auch der Christus, der Messias, die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Welcher Tyrann würde sich hingeben in den Tod? Das ist genau das Gegenteil vom Tyrannen. Aber hier wird dem Mann gesagt, das ist die Aufgabe, sich völlig hinzugeben. Ja, dann ist Wäsche aufhängen wirklich nichts. Übrigens, ich habe noch ein paar andere Sachen gemacht, aber ich muss ja nicht alles verraten. Auch Kinder gewickelt. Ja, aber eben, das ist alles drin in dem Gebot der Liebe, sich völlig hinzugeben. Ich musste bis heute nicht sterben für meine Frau. Ja, aber wenn man das so liest, ich meine, da wird jeder Mund geschlossen. Natürlich, das Gebot ist so hoch oben, damit wir uns einfach an diesem Maßstab orientieren können. Es ist ja immer die Frage, an welchem Maßstab orientiert man sich. Zum Beispiel ein Klavierlehrer, der kann sich sagen, ja, Kinder, die bringen nichts Besonderes hin. Das sind ja viel zu jung, ja? Und da kann man sich so ein Ideal vorstellen, ja, die können ein paar Tonleitern spielen und vielleicht ein paar Akkorde drücken und so. Aber das ist es dann. Ja gut, und da gibt es andere Lehrer, die haben so die Vorstellung, ich möchte den dahin kriegen, dass der ein Mozart-Klavierkonzert spielen kann. Ja, also der Maßstab so hochgesteckt. Und es ist erstaunlich, wohin man da Kinder bringen kann. Also ich habe das erlebt. Im eigenen Unterricht. Es ist unglaublich, was man... Aber man muss einen hohen Maßstab setzen. Und wenn man das anstrebt, das geht. Aber wenn man den Maßstab schon unten ansetzt, dann ist die Motivation nicht da, etwas zu erreichen. Und genau so in der Ehe. Wenn wir diesen Maßstab haben vom Wort Gottes gegeben, Christus ist ans Kreuz gegangen für die Gemeinde. Ja, dann hat man eine Lebensaufgabe als Ehemann. Und hat eben einen Maßstab, den man zwar eben wohl nie erreicht, das sind die wenigsten Männer, die sterben müssen am Schluss für ihre Frauen, aber eben, man kann sich immer sagen, aber das ist doch weniger als sterben. Also kann ich es doch. Und das Schöne ist, die Liebe des Mannes ist ein göttliches Gebot, habe ich da geschrieben, das sich an der Hingabe des Messias bis in den Tod misst. Und jetzt, wir finden hier 7 Tätigkeiten des Messias gegenüber der Gemeinde. Also wenn wir jetzt so eine Bibelarbeit machen würden, dann würde ich sagen, so, jetzt jeder sucht sich in dem Text 7 Verben heraus. Tätigkeiten, die der Herr Jesus für die Gemeinde tut. Und dann würde man finden, was hier bereits auf dem Blatt vorbereitet ist. Vers 25, Lieben. Hingeben. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Dann, Vers 26, heiligen, reinigen. Vers 26, damit er sie heiligte, sie reinigend, ist auch ein Verb, durch die Waschung mit Wasser, durch das Wort. Und dann Vers 27, darstellen, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte. Sagen wir darstellen. Die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Und dann in Vers 29 haben wir weitere Tätigkeiten. Wer seine Frau liebt, Verzeihung, Vers 29, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Gemeinde, wie auch der Christus die Gemeinde. Nähren und pflegen. Übrigens, das Wort pflegen wird im Altgriechischen auch gebraucht, zum Beispiel in der Septuaginta, älteste Übersetzung des Alten Testaments, für einen Vogel, der auf ein Nest auf den Eiern setzt oder den Jungen Wärme gibt im Nest. Schön, ja? Der Mann, vielleicht denkt er, ja, ich bin nicht so der, der Wärme vermitteln kann. Das kann meine Frau, ja? Die kann so, die ist so die Seele in der Familie. Die kann so Wärme und Atmosphäre hineinbringen. Aber hier finden wir die Aufgabe des Mannes, dass er Wärme in die Beziehung hineinbringt. Und eben, da haben wir es wieder, nähren. Das wird nicht von der Frau gesagt, sie soll den Mann nähren. Ja gut, und da haben wir das Problem. Und wie ist das mit den Studenten? Das ist ein echtes Problem natürlich unserer Gesellschaft. Das Alter des Heiratens wird immer weiter hinausgeschoben. Und es ist auch so, dass das notwendig ist durch die Studien. Studium geht so lange. Das war in früheren Generationen nicht so. Und wenn man denkt, im Judentum vor 2000 Jahren, da haben junge Leute so im Bereich zwischen 14 und 20 geheiratet. Also schon deutlich früher, als das bei uns der Fall ist. Aber die waren offensichtlich auch früher reif. Bei uns haben wir das Problem, die Leute, die werden später fertig. Und es ist natürlich auch so, dadurch, dass man länger studiert, schiebt man das so fertig werden hinaus. Ich meine, das sieht man ja schon an denen, diese jungen Leute machen eine Lehre. Und mit 20 sind das Leute, die wissen, was sie wollen und sind irgendwie abgeschlossen. Die Studenten. Ja, man könnte das so und ja, und Spielerei, und das haben sie alles vom Dozenten gelernt. Ja, das kann man das so sehen und ein bisschen anders. Und die sind nicht fertig. Mit 25, 26. Ja, jetzt. Ja, woher kommt das? Das ist wirklich. Wenn man im Studium bleibt, dann bleibt man ein Mensch irgendwie in Entwicklung und das Abschließen, das Fertigwerden, das kommt dann später. Ja, und das hat natürlich auch neue Probleme geschaffen, dass unsere Gesellschaft so ist. Ich meine, es hat schon Gründe, warum die Ausbildung länger geht als früher. Weil so vieles im Leben und im Arbeitsablauf ist komplizierter geworden, es braucht mehr Ausbildung. Gut, aber damit haben wir eben dieses Spannungsfeld von einer Zeit, die nennt man Teenie-Zeit. Und das ist schon interessant, das hatte man eben vor 2000 Jahren in Israel nicht, das Teenie-Problem. Ja, die waren mit 16 fertig. Und da war einer mit 18, Vater, und der hat sich um die Kinder gekümmert und um die Frau und die Familie, die waren fertig. Und auch all diese sexuellen Probleme zwischen 12 und 20, die waren dann auch nicht in der Art da, wie das in unserer Gesellschaft ist, weil, ja, wenn die schon verheiratet sind, das ist gar kein Thema mehr, diese Probleme. Aber eben, es ist jetzt einfach anders. Und wir müssen uns in dieser Gesellschaft heute bewähren. Und dann sagen sich junge Leute auch, wir studieren beide, aber was machen wir? 5 Jahre warten bis zur Heirat. Das ist eine Selbstgefährdung. Ja, das ist ein echtes Problem. Es ist eine Hilfe, wenn die Verlobungszeit eben nicht zu lange dauert. Und dann sagen sich manche, ja, dann, aber bitte lieber, anstatt uns zu gefährden, wir heiraten schon. Aber das Studium ist noch nicht fertig. Und jetzt, ja, wie soll er die Frau ernähren? Ja, das sind schon schwierige Situationen, die man von Fall zu Fall angehen und lösen muss. Aber wichtig ist, dass wir das Grundprinzip und den Plan Gottes nach wie vor Augen haben. Es ist nicht Gottes Gedanken, dass die Frau jetzt plötzlich die Rolle des Ernährers übernimmt. Und dann kann man sagen, ja gut, aber es ist so eine Notlösung. Aber da muss man mindestens sich im Klaren sein, aber das entspricht nicht dem eigentlichen Plan Gottes. Das wäre eine Notlösung. Aber dass man eben diesen Plan klar vor Augen hat und auch der nächsten Generation so weitergibt, wie die Bibel das lehrt. Und dann finden die Männer auch besser ihre Identität. Das ist auch ein Problem, dass viele Männer gar nicht mehr wissen, was heißt es eigentlich, ein Mann zu sein. Und eben Frauen wissen, was heißt es, eine Frau zu sein. Eben, wir sollten das, was wir in diesen Versen so wunderbar vorgestellt haben, eben weitergeben, auch der nächsten Generation, damit Männer mit Freude Männer sind und aus Überzeugung und Frauen mit Freuden und aus Überzeugung Frauen sind. Und dann eben dieses Blickfeld haben. Unsere Beziehung soll diesen Ratschluss Gottes von Ewigkeit her, Christus und die Gemeinde, widerspiegeln. Und der Mann soll nicht ein kleiner Tyrann werden, von denen gibt es genug, und es braucht nicht mal einen, aber eben dieses Vorbild der Jesus, der sich ganz für die Gemeinde hingegeben hat. Und darum, diese 7 Handlungen, Tätigkeiten des Herrn Jesus, die sind so bereichernd für einen Mann, um zu wissen, was ist meine Aufgabe in der Ehe. Nun, dem Mann wird sehr deutlich gesagt, die Frau zu lieben. Und nicht wahr, nach diesem Vergleich mit Christus, der sich hingegeben hat, in Vers 25, da heißt es nochmals in Vers 28, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Warum steht das von der Frau nicht? Es steht schon auch in der Bibel. Also es ist nicht so, dass die Frauen einfach, die können sich unterordnen und dann ist erledigt. Und die Männer, die sollen schauen für Liebe und Wärme. Nein, in Titus 2, wenn wir das kurz aufschlagen können, da wird erklärt, in Vers 3, was Aufgaben sind von alten Frauen. Die alten Frauen ebenso, Titus 2, Vers 3. Die alten Frauen ebenso in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stand geziemt. Nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jüngeren Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, sich den eigenen Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Also da haben wir es. Ältere Frauen sollen mit jüngeren Frauen Kontakt pflegen, Beziehung pflegen, sie unterweisen. Eine ganz wichtige Aufgabe in der Gemeinde. Und der erste Punkt ist, als Lehrerin des Guten sollen sie weitergeben, den jungen Frauen ihre Männer zu lieben. Also, es gibt schon auch ein Gebot für Frauen. Ist allerdings nicht ein Imperativ, so. Es ist indirekt formuliert. Die Frauen sollen unterweisen, Männer zu lieben. Das hängt damit zusammen, dass die Frau ist schöpfungsmäßig mehr beziehungsorientiert als der Mann. Und der Mann ist schöpfungsgemäß mehr sachorientiert. Das sieht man auch schon alleine an der Tatsache, wie Gott erschaffen hat. Warum wird das so detailliert beschrieben? Und warum hat es Gott genau so gemacht? Der Mann wurde aus Erde zuerst gebildet. Ja? Und die Frau wurde nicht so aus Erde gebildet, sondern bereits aus dem Rippenknochen des Mannes. Und das zeigt schon die Beziehung, ja? Also, als Adam aufwachte von der ersten Operation mit Narkose. Ja, das war ja eine Operation mit Narkose. Und übrigens, die Chloroform-Narkose wurde von einem Christen erfunden aufgrund von 1. Mose 2. Also gesagt, da muss eine Möglichkeit sein, dass man jemanden in einen Tiefschlaf bringen kann, sodass man ihn operieren kann, ohne dass er was spürt. Und so hat man das gefunden. Ja, also Adam stand auf vom Schlaf und ihm fehlte was, ja? Und das war eben dieser Knochen, aus dem Gott dann die Frau geschaffen hat. Aber eben die Frau wurde bereits beziehungsorientiert geschaffen, ja? Aus der Rippe des Mannes. Und das sind so wichtige Unterschiede, die auch erklären, warum Jungs eher eben so sachorientiert sind und Mädchen mehr beziehungsorientiert. Und das hilft dann eben auch besser zu verstehen, warum auch in der Erziehung die einfach verschieden sind. Und das muss man so stehen lassen. Und es ist dann eben so, dass die Frau es auch einfacher hat in der Ehe, den Mann zu lieben. Sie ist einfach von der schöpferischen Anlage mehr auf Hingabe angelegt. Und darum wird das weniger betont bei der Frau. Und beim Mann wird es mehr betont, das mit dem Lieben. Und wir sehen bei der ersten Ehe, das ganze Problem ging los mit dem Problem der Unterordnung. Die Frau wurde vor eine ganz große Entscheidung gestellt und das hat sie dann völlig unabhängig entschieden. Ja, ich meine, nicht mal Rücksprache genommen mit dem Mann. Was meinst du, wenn wir jetzt doch Gottes Gebot brechen würden? Das ist selber. Völlig, völlig unabhängig. Und dabei hatte ja er das Gebot noch vor ihrer Erschaffung von Gott bekommen. Aber sie hat selber unabhängig entschieden. Und dieses Problem der Autonomie der Frau in der Ehe, das hat dort begonnen. Und das wird eben dann im Neuen Testament immer noch behandelt, mit dem die Frauen sollen sich unterordnen. Gott hat die Führung dem Mann gegeben, aber eben beim Mann, der nicht so von der Art auf Hingabe angelegt ist, dort muss dann umso mehr betont werden, zu lieben. So hängt das zusammen. Jetzt gehen wir weiter. Also Christus hat sich für die Gemeinde dahingegeben und das Ziel ist, dass die Gemeinde geheiligt wird. Heiligen bedeutet absondern vom Bösen. Ganz reserviert sein für Gott. Und das ist genau das, was der Herr Jesus tut. Heute. Er hat sich am Kreuz hingegeben und er ging ans Kreuz einerseits ganz allgemein im Blick auf eine verlorene Welt, um sie zu retten. Ja, also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Und der Herr Jesus ist ans Kreuz gegangen im Blick auf eine verlorene Welt, aber wir müssen das klar sehen aus Epheser 5. Er hat dabei auch ganz speziell an die Gemeinde gedacht, die aus einem Teil der Erlösten besteht, nämlich nur aus den Gläubigen von Pfingsten, Apostelgeschichte 2, bis zur Entrückung der Gemeinde. Die Gläubigen im Alten Testament, ein Noah, Abraham, Mose, David, Jeremia, Jesaja, das sind alles wahre Gläubige gewesen, aber die gehörten nicht zur Gemeinde. Nur die Gläubigen in der jetzigen Zeit, vom Pfingsten bis zur Entrückung, gehören zur Gemeinde. Und Gott hat also von Ewigkeit her geplant, dass diese Gläubigen, diese himmlische Braut Christi darstellen sollen. Und heute ist also der Herr Jesus bemüht, nachdem er sich eben am Kreuz für die Gemeinde hingegeben hat, die Gemeinde zu heiligen. Und das geschieht ganz praktisch in unserem Leben, dass er uns eben von allem, was uns irgendwie in dieser Welt und von Sünde anziehen könnte, eben absondert ganz für sich. Und dann wird gesagt, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Das ist eine Anspielung auf die Ritualbäder im Judentum. Das ist eine Einrichtung der Tora, des Gesetzes Mose, 3. Mose 15. Da sehen wir, wie vorgeschrieben ist für verschiedene rituelle Verunreinigungen, da muss man ein Reinigungsbad nehmen. Eben ein Ritualbad. Und hier wird jetzt erklärt, was dieses Ritualbad bedeutet. Sie reinigen mit der Waschung, mit Wasser, durch das Wort. Also hier wird klar gemacht, dieses Wasser in den Ritualbädern des Judentums bedeutet das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie ein Wasserbad. Wenn wir die Bibel lesen, deckt uns die Bibel Dinge auf im Leben, die nicht stimmen. Und das soll uns dazu bringen, dass wir das bereuen. Nach 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So wird das Wort Gottes für uns zum Wasserbad. Und so ist der Herr Jesus bemüht, durch die Bibel uns als einzelne Gläubige eben zu waschen, zu reinigen, um ganz für ihn da zu sein. Und dann heißt es eben, was das Endziel ist von dem allem. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Dieses Darstellen, sich verherrlicht darstellen, das ist etwas Zukünftiges. Und das wird geschehen, wenn der Herr Jesus bei der Entrückung wiederkommt, wird die Gemeinde in die himmlische Herrlichkeit einführen. Und dann werden wir vor den Richterstuhl Christi gestellt werden. 2. Korinther 5, Vers 10. Können wir das aufschlagen? Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder empfange, was er in dem Leib getan hat. Nachdem er gehandelt hat, es sei Gutes oder Böses. Da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, so überzeugen wir die Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden. Also dieser Richterstuhl des Christus ist zukünftig. Wenn wir entrückt werden, werden wir zuerst vor diesen Richterstuhl gestellt werden. Also muss man keine Angst haben als Erlöster. Es geht nicht um die Frage, ob einer dann doch noch verdammt wird und verloren geht. Aber alle diese Dinge, die im Leben hier vielleicht nicht geordnet worden sind, zwischen Geschwistern, die werden garantiert dann zur Sprache kommen. Da werden einige Tränen fließen. Aber das hätte man sich alles ersparen können. Muss einfach jetzt die Sache in Ordnung bringen. Ja, da wo es um handfeste Sachen geht. Nicht was sich manche einfach so einbilden, ja, und sich versteigern. Aber es gibt handfeste Sachen, da muss man in Ordnung bringen. Und wenn man es nicht tut, das wird dann geklärt werden. Werden offenbar gemacht werden. Und dann könnte man Angst haben, denken, ja, aber ich habe doch das alles mit dem Herrn besprochen und ich habe das bereut und er hat mir vergeben. Und das ist doch vergeben. Natürlich ist es vergeben, 100%. Aber es ist natürlich auch so, dass wir vieles, das wir eingesehen haben, natürlich sehr begrenzt eingesehen haben. Und dann werden wir schließlich unser Leben so sehen, wie der Herr Jesus es sieht. Und das wird uns auch zu einer tiefen Dankbarkeit der Gnade führen, die noch größer sein wird, als jetzt ist. Und dann ist alles geklärt, alles geordnet. Und da bei diesem Richterstuhl des Christus wird dann auch der Lohn verteilt werden für Treue im Leben als Gläubiger. Und man muss sich vorstellen, und dann kommt der Moment im Himmel, alles ist geklärt. Es gibt keinen einzigen Schatten mehr zwischen dem Herrn und uns und auch keinen Schatten zwischen den Gläubigen. Und dann wird der Jesus die Gemeinde sich selber verherrlicht darstellen, wie es hier heißt. Damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte. Und zwar eben so schön, nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe. Also wirklich völlig runzelfrei. Und auch nicht irgendwie so etwas dunklerer Flecken, ja, irgendwie stört, ja. Ja, perfekt wird die Gemeinde sein. Vollkommen perfekt. Und von diesem Moment sprechen auch andere Stellen. Ich habe das hier aufgeführt auf dem Blatt. Und zwar 2. Korinther 4, Vers 14. Können wir das aufschlagen? Das ist sehr nahe. Da heißt es, da wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch darstellen wird. Auch da ist wieder dieser Zeitpunkt gemeint, in der Herrlichkeit, wenn wir so vor dem Herrn Jesus stehen werden und in der ganzen Schönheit der Gemeinde dargestellt werden. Und dann Kolosser 1, 22. Paulus sagt in Vers 21, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Und jetzt das Ziel, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Auch da wieder dieser Gedanke, der Moment, wo wir stehen werden von ihm, vor ihm, perfekt, die ganze Gemeinde perfekt. Und Vers 28, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Das ist das Ziel. Da geht es jetzt wirklich um den Einzelnen, der einmal perfekt in der Gegenwart Gottes dargestellt wird. Und noch Judas Brief, Vers 24. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Auch da dieses Ziel, vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen. Nun gehen wir zurück zu Epheser 5. Vers 28 spricht von einer Schuld. Die Ehefrau zu lieben ist eine Schuld und ist eigentlich ganz natürlich, da Mann und Frau ein Fleisch sind. Paulus sagt, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Eben Mann und Frau sind so eins, dass sie gesehen werden als ein Fleisch. Und seinen eigenen Körper zu lieben, das ist eigentlich gar nicht schwierig. Der Apostel Paulus sagt, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. In Vers 28 am Schluss. Und dann Vers 29, denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es. Da könnte einer sagen, ja, aber ich kenne schon Leute, die hassen sich. Die hassen sich echt. Und wenn die sich anschauen im Spiegel, das können die manchmal gar nicht ertragen. Das ist ein Selbsthass. Aber wie geht das zusammen hier? Man muss entdecken, dass diese Form von Selbsthass ist eine versteckte Selbstliebe. Man hasst nicht letztlich sich selbst, sondern man hasst sich, dass man nicht noch besser ist. Das ist der Punkt. Es ist schon Selbstliebe. Man möchte einfach noch viel besser aussehen, und zwar so wie die. Oder so wie der. Das ist nur versteckt. Und Selbstliebe kann sich eben so verdrehen, bis hin zur Selbstzerstörung. Aber letztlich muss man sehen, das ist ein versteckter Egoismus. Ich war vor Jahren, kam das auf, da mit so neuen Büchern, die plötzlich eine ganz neue Erkenntnis gebracht haben. Du musst dich selber lernen zu lieben. Und dann kannst du den Nächsten lieben. Biblischer Beweis, ja, so steht es doch in 3. Mose. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja gut, wie willst du deinen Nächsten lieben, wenn du dich selber nicht liebst? Das klingt so richtig und es ist vollkommen falsch. Denn das Gebot schon im Alten Testament, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist ein Gebot, den Nächsten zu lieben. Wie dich selbst ist nur der Maßstab. Es wird nicht geboten, man muss sich selber lieben. Das machen wir sowieso. Und das mussten wir keinem unserer Kinder beibringen, dass sie sich selber lieben. Das machen sie sowieso. Ja, das Problem war ja eher zu zeigen, wie kann man leben, indem man nicht ein Egoist ist. Also, gerade die Selbstliebe ist der Maßstab, sich überlegen, wie wäre das für mich in dieser Situation? Das ist klar. Dann muss ich mich dem Nächsten gegenüber so und so verhalten. Würde ich ja auch nicht akzeptieren, so und so. Oder fände ich auch nicht toll, wenn man mit mir so ist. Und so erklärt der Apostel Paulus, eben eigentlich wäre die Liebe des Mannes zur Frau etwas ganz Selbstverständliches, ganz Natürliches. Denn Mann und Frau sind ja so miteinander vereinigt wie ein Leib. Und dann wird in dem Zusammenhang nochmals erklärt, sondern jeder Mensch nährt und pflegt seinen eigenen Leib, seinen eigenen Körper, wie auch der Christus die Gemeinde. Und da wird erklärt, der Jesus also nährt und pflegt die Gemeinde. Nährt, das heißt, er sorgt dafür, dass wir das Wort Gottes verstehen. Aber natürlich, wenn wir uns keine Zeit nehmen, um die Bibel zu lesen am Morgen, Und wenn wir uns keine Zeit nehmen, auch ein Bibelstudium zu betreiben, ja, dann werden wir nicht ernährt. Aber wenn wir das tun, dann werden wir erleben, wie der Herr uns sein Wort öffnet und wir wirklich geistlich genährt werden. Und auch erleben, wie der Herr uns pflegt und auch diese Nestwärme im Glauben gibt. Ich habe ja erklärt, dieses Wort wird verwendet für Nestwärme geben. Und dann kommt Vers 30, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Ich habe hier auf dem Blatt hinzugefügt, das ist eine Verbindung zu 1. Mose 2, Vers 23. Dort haben wir nämlich diese Ausdrucksweise. Und bitte, in manchen Bibeln ist das gar nicht drin. Stimmt's? Von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Aber das hängt damit zusammen. Der Mehrheitstext der griechischen Handschriften enthält korrekt, denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Der Mehrheitstext, das ist der Text, der die absolute Mehrheit der heute verfügbaren 5860 griechischen Handschriften des Neuen Testaments umfasst. Und es gibt ganz starke Gründe zu zeigen, dass dieser Mehrheitstext der ursprüngliche Text ist. Und nicht der Minderheitstext von Neste Alland. Der hat enorme Mängel. Übrigens, der Minderheitstext von Nestle Aland, der ja meistens bei den heutigen modernen Übersetzungen benutzt wird, als angeblich bester Text, nach diesem Text wäre der Schluss vom Markus-Evangelium gar nicht echt. Die letzten Verse, 9 bis zum Schluss. Nach diesem Text wäre der Bericht von der Ehebrecherin in Johannes 8 gar nicht echt. Also, ganze Abschnitte werden da weggelassen. Augustin überliefert uns, um 400 hat er gelebt, und er sagt, es gibt Leute, die haben diesen Abschnitt über die Ehebrecherin aus ihren Bibeln herausgenommen, weil sie befürchteten, durch Mangel an Glauben, wenn man das überhaupt Glauben nennen kann, die dachten, ihre Frauen könnten das als Rechtfertigung nehmen, um die Ehe zu brechen. Aber macht klar, das war also bekannt, dass so in der Frühzeit die Manuskripte da von gewissen gefälscht worden sind. Und heute sagt man uns, der Nestle-Aland-Text, das ist der tolle, wirklich wissenschaftliche Text. Ach wo? Ich meine, der hat also ganz erstaunliche Zerstörungsspuren. Ja, aber glücklicherweise hat Gott das so geführt, dass die Masse der Handschriften eine gewaltige Übereinstimmung enthalten und die haben diesen Bezug klar da zu 1. Mose 2, Vers 23. Schlagen wir auf. Im Zusammenhang geht es um die Erschaffung von Eva. Ich lese 1. Mose 2, 21. Und Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau. Und er brachte sie zu dem Menschen. Und der Mensch sprach, diese ist nun Gebein von meinen Gebeinen. Und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist diese genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Also, wir sehen diese Operation mit Narkose. Die Rippe wird entnommen aus ihr wird die Frau gebaut und nachher wird die Frau zu Adam gebracht. Und er sieht sie zum ersten Mal nach der Operation und er wird so romantisch. Das ist das erste Gedicht von einem Menschen in der Bibel. Im Hebräischen ist das nämlich ein Gedicht. Soti ha-pa'am, etze metzamai uvasar mi besari. Das ist ein Gedicht. Und er ist einfach überwältigt und erkennt gerade das. Eben Gebein von meinem Gebein, Fleisch von meinem Fleisch. Und jetzt im Neuen Testament wird das gerade aufgenommen und gezeigt, seht ihr, das ist die Beziehung von Christus und der Gemeinde. Und jetzt versteht man natürlich rückblickend, oh, wieso hat Gott eine Operation gemacht mit Narkose? Er hätte es ja auch ohne machen können. Er hätte auch ein Wort sprechen können und es wäre gleich geschehen. Aber alles, was Gott tut, hat eine Botschaft. Darum hat er die Welt nicht mit einem Wort gemacht und alles war da. Hätte er ja gekonnt. Warum hat er es in 6 Tagen gemacht? Weil alles eine ganz besondere Bedeutung hat. Die 7 Tage sollten nämlich die 7 Heilszeitalter vorschatten bis zum 1000-jährigen Friedensreich. Das dann entspricht dann dem Sabbat. Und es gibt innere Zusammenhänge von jedem Schöpfungstag zu jedem Zeitalter der Heilsgeschichte. Eigentlich ist 1. Mose 1,1, kann man sagen, das Inhaltsverzeichnis der gesamten Heilsgeschichte in der weiteren Bibel. Und dann auch in Kapitel 2, wo uns diese Details gegeben werden, Gott will damit etwas sagen. Und ganz wichtig, dieses Wort Werk in Kapitel 2, Vers 1, so wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet. Dieses hebräische Wort geht auf eine Wurzel zurück, die bedeutet verkündigen. Wie? Ja. Wenn Gott etwas tut, sein Werk verkündigt etwas, teilt etwas mit. Ach so, Psalm 19, Vers 1. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnung verkündet seine Hände Werk. Und dann wird erklärt von David, es ist eine Sprache, die ausgeht über alle Nationen hinweg und es wird weltweit von den Menschen verstanden. Ja, natürlich. Alles, was Gott tut, hat eine Botschaft. Übrigens bei uns auch. Alles, was wir tun, das sagt etwas aus. Und sagt auch etwas aus über uns. Ja? Setze ich ans Klavier zwischendurch und meine Frau weiß genau, was los ist mit ihm. Ja, wenn es dann plötzlich so wallend romantisch und mit Oktaven läuft und so, dann weiß sie, aha, jetzt ist so. Ja, also was wir tun, spricht und drückt etwas aus. Und damit hängt es auch zusammen, wenn man Leute kennenlernt, dann sagt man, ja, und was machen Sie so im Leben, was arbeiten Sie? Ja, so war es ja auch bei den Söhnen Jakobs, als sie nach Ägypten kamen. Der Pharao sagt, was ist eure Arbeit? Und dann sagen sie, wir sind Hirten und so weiter. Ja, das hat schon etwas über diese Söhne Jakobs ausgesagt, was die machen. Und alles, was Gott macht, spricht über ihn. Und jetzt hier, Adam, ein Bild von Christus, fällt in eine Art Todesschlaf. So ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben. Und dann hat ein Soldat seine Seite geöffnet mit dem Speer und Blut und Wasser kam heraus. Und aufgrund dieses Blutes entstand dann die Gemeinde am Pfingsttag. Und aufgrund dieser Rippe, die da aus der Seite genommen wurde, übrigens da, beim Herzen. Gott hat nicht ein Schädelstück genommen. Hätte er auch können. Aber das hätte auch eine Botschaft gegeben. Die Frau ist die den Mann intellektuell beherrscht. Es gibt solche Frauen. Ist schwierig. Aber ich habe es auch schon erlebt. Es gibt ganz gescheite Frauen, die machen das super. Ja, wirklich, da merkt man, die hat eine Achtung vor ihrem Mann. Und ja, und dann gibt es natürlich auch die andere Überlegung. Gott hat nicht ein Stück aus dem Fußknochen genommen. Denn das hätte ja die Botschaft vermittelt. Die Frau ist das, worauf man geht, ja? Nein, sondern hier von der Seite des Herzens, um klarzumachen, diese Beziehung von Mann und Frau ist eine Beziehung der Liebe und der gegenseitigen Wertschätzung. Ja, und dann sehen wir eben, Adam ist schlicht überwältigt und Gott leitet daraus einen Grundsatz ab, der für alle Generationen gelten soll, für ihre Ehen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Ach so, Adam hat ja keine Mutter. Aber jetzt in den weiteren Generationen wird das mit dem ein Fleisch wird auch wahr werden. Aber zuerst muss ein Mann Vater und Mutter verlassen. Also das geht dann gar nicht. Da heiraten zwei und die Schwiegermutter sagt, und ich erkläre euch ganz genau, da müsst ihr diese Vorhänge hinmachen. Und überhaupt, später, dann ein bisschen später, also Kinder erziehen, das macht man so. Wie? Ja, ich habe gemeint, er hätte Vater und Mutter verlassen. Das ist eine Voraussetzung. Ja, natürlich. Also diese Ablösung braucht es. Und da müssen beide mithelfen. Die Eltern und eben der junge Mann, beziehungsweise die junge Frau. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst kann sich diese neue Zelle nicht richtig entfalten. Das ist eine Quelle von so vielen Problemen unter den Menschen. Wenn man das weglassen könnte, es gibt gleich einige Probleme weniger auf der Welt. Aber das sind die Prinzipien, die Gott uns da beibringt, schon ganz am Anfang. Und jetzt noch etwas. In Epheser 5 wird dieser Vers ja zitiert, in Vers 31, aus 1. Mose 2, 24. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seine Frau anhangen. Und in der griechischen Übersetzung heißt es, und die zwei werden ein Fleisch sein. Die zwei, nicht die drei. Da sehen wir es, die Monogamie, ein Mann und eine Frau, zusammengefügt, das war von Anfang an Gottes Plan und Gottes Gedanken. Und es zeigt uns auch, die Sexualität in der Ehe war von Anfang an Gottes Plan und diese Vereinigung ist hier ein Bild, Christus und die Gemeinde, so eine Einheit. Und dann sagt Paulus nur noch, dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es ja in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Interessant ist ja Folgendes. Es geht hier um die Ehe. Aber schon früher in Vers 23 haben wir gesehen, diesen Ausdruck, er, Christus, ist des Leibes Heiland. Ja, aber da geht es ja um ein anderes Thema. Da geht es ja um das Thema vom Leib Christi. Das hatten wir doch schon in Epheser 3. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist nicht das Verhältnis Mann und Frau, sondern Haupt und Glieder. Und hier nochmals, in Vers 29, Vers 30 meine ich, denn wir sind Glieder seines Leibes. Da wird wieder das Thema vom Leib Christi aufgenommen und gleich mit dem Thema Mann und Frau in der Ehe verbunden, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Da werden zwei Geheimnisse miteinander zusammengeführt. Ja? Das Thema vom Leib ist ein Thema, das Thema Mann und Frau ist ein Thema, aber das hängt alles miteinander zusammen. Es gibt noch so viele weitere Darstellungen der Gemeinde im Neuen Testament. Die Gemeinde wird ja auch dargestellt, das hatten wir in Epheser 2, 20, als der Tempel Gottes. Ein Gebäude, das Gott baut. Das ist auch verknüpft. Was hatten wir gelesen in 1. Mose 2? Gott nahm diese Rippe. Und was hat er damit gemacht? Er baute eine Frau. Und es ist wirklich hebräisch, bana, heißt bauen. Wie ein Haus bauen. Und da wird auch da wieder die Gemeinde als Bauwerk Gottes mit dem Thema Ehe verbunden. Und das Thema Ehe wird wieder verbunden, hier in Epheser 5, mit dem Thema des Leibes. Und das zeigt uns, dass alle diese Darstellungen der Gemeinde, die zeigen je wieder eine andere Seite, aber die sind miteinander eng verknüpft, verbunden. Das lernen wir hier. Und dann, ja, wirklich nochmals ein drittes Mal, sagt Paulus den Männern in Vers 33, doch auch ihr, ein jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Wird auch nochmals gesagt. Also, jeder hat so seine Dinge, wo er sehr gut darauf achten muss. Und es ist so, wenn ein Mann seine Frau wirklich liebt, sich hingibt und kein Tyrann sein will und auch kein Tyrann ist, nicht ganz das Gleiche, aber ungefähr, und dann ist es für die Frau ganz einfach, auch diese Führung zu akzeptieren. Und Führung heißt ja nicht, er entscheidet unabhängig. Ja? Ich habe mal gehört von einem, der hat seiner Frau mitgeteilt, du, ich hab da ein Haus gekauft. Wie? Ein Haus gekauft? Ja. Ja, also, ich würde sagen, es wäre doch gut, wenn man das miteinander bespricht, oder? Wenn man ein neues Haus kauft. Aber es gibt noch kleinere Sachen, die man eben miteinander bespricht. Und das gehört eben auch dazu, dass man eben die Frau liebt, dass man nicht einfach über sie hinweggeht, sondern eben miteinander bespricht. Und nochmals zu 1. Mose 2 zurück. Das ist so reich an Prinzipien, die sehr praktisch und hilfreich sind. In Vers 18 sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und dann macht Gott Tiere und bringt sie zu Adam und er soll Namen geben und dann wird ausdrücklich gesagt, aber unter diesen Tieren, Vers 20 am Schluss, fand er keine Hilfe, die ihm entsprach. Also es ist so, eine Katze kann nicht eine Ehefrau ersetzen. Aber gut, nichts gegen eine Katze. Und wenn man keine Frau hat, ja, ist es doch schön, wenn man nach Hause kommt und man merkt, dieses liebliche Wesen wartet auf einen. Ja, aber es ist kein Ersatz. Und ein Hund kann das auch nicht ersetzen. Aber ein Hund kann etwas sehr, sehr Schönes sein, natürlich. Aber eben, hier wird gesagt, da fand Gott keine Hilfe, die ihm entsprach. Und nun, wichtig, es heißt hier, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht, Vers 18. Übrigens sollte man das nicht übersetzen mit Gehilfin. Es ist keine Putzfrau. Die Frau, auch wenn sie putzen kann, ja? Aber es ist nicht die Putzfrau. Es ist das Wort Hilfe, das anderswo für Gott gebraucht wird, der unsere Hilfe ist. Hilfe heißt eben, dass dieses Wesen Adam hilft. Da, wo er merkt, das schaffe ich nicht allein. Das geht nicht. Und dann, die ihm entspricht. Auf Hebräisch ein Wort. Kenegdo. Gleichsam gegenüber ihm. Das ist nicht so das Verhältnis von einem König und seinem Untertan, sondern gleichsam ihm gegenüber. Es ist ein Gegenüber auf Augenhöhe. Der Mann hat die Aufgabe der Hauptverantwortung in der Führung, aber eben besprochen auf Augenhöhe. Und hier wird noch Folgendes angetönt. Hilfe, das drückt aus, was dieses Gegenüber ergänzt, was beim Mann fehlt. Und ihm gegenüber, ihm entsprechend, das heißt, das spricht davon, was bei diesem Gegenüber genau gleich ist wie beim Mann. Der langen Rede kurzer Sinn. Es gibt Dinge, wo man sich gegenseitig ergänzt, und es gibt Dinge, wo man übereinstimmt. Und das muss in einer guten Balance sein. Ja? Ich will damit sagen, wenn die Unterschiede zu groß sind, dann gibt es Probleme. Aber wenn auch die Übereinstimmung zu groß ist, ja, also sie kann all das eben auch nicht, was er nicht kann. Das gibt auch Probleme. Also ich kann auch nicht bügeln und will es auch gar nicht lernen. Ja, aber es gibt dann noch mehr realistische Beispiele. Aber das zeigt, es braucht eben beides. Und das ist gerade auch in den Fragen, die eben vor dem Heiraten klar sein müssen, ganz wichtig, dass man achtet auf die Übereinstimmung und auf die Ergänzung, aber darauf achtet, zu groß sollten die Unterschiede nicht sein. Es gibt schon bei großen Übereinstimmungen gibt es Schwierigkeiten, ja, die überwunden werden müssen. Das ist ganz normal. Ja, dann kommen wir zu Kapitel 6. Nachdem wir eben das Thema Ehe gehabt haben, aber eben geadelt durch dieses wunderbare Vorbild Christus und die Gemeinde als höchster Ratschluss Gottes im Heilsplan mit dieser Schöpfung, dann geht es weiter mit der Familie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welche das erste Gebot mit Verheißung ist, damit es dir wohl ergehe und du lange lebst auf der Erde. Ja, es ist meistens so, nicht immer, dass Gott in einer Ehe auch Kinder gibt. Und darum wird dieses Thema hier angefügt. Und hier werden neutestamentlich die Kinder direkt angesprochen. Nicht den Eltern wird gesagt, ihr müsst für Gehorsam sorgen. Das finden wir anderswo. Aber hier wird die Verantwortung der Kinder direkt angesprochen. Gehorcht euren Eltern. Und zwar im Herrn. Das heißt also in der Überzeugung, dass die Autorität der Eltern eigentlich die Autorität Gottes repräsentiert. Die Eltern haben ein Recht zu befehlen, weil Gott es ihnen gegeben hat. Und die Kinder sollten das anerkennen, dass hinter der Autorität der Eltern steht die Autorität Gottes. Und dann noch die Bemerkung, denn das ist Recht. Sehen wir, wie die antiautoritäre Philosophie ab den 60er Jahren, wie die wirklich alles, was Gott geplant hat, auch für die Familie, auf den Kopf gedreht hat. Und nun wird in Vers 2 gesagt, das Gesetz vom Sinai stimmt da genau überein mit dem, was hier im Neuen Testament als neutestamentliches Gebot gegeben wird. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Das ist neutestamentliches Gebot. Und Paulus erklärt, das war schon in der Tora so. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist. Nicht wahr? Die Gemeinde steht nicht unter dem Gesetz vom Sinai. Darum sagt auch Paulus ganz klar in Römer 7, dass bekehrte Juden ganz klar wissen dürfen, wir stehen heute nicht mehr unter dem Gesetz vom Sinai. Das sind die Gebote ab 2. Mose 19, wo Gott den Bund gemacht hat mit Israel, nur mit Israel. Und alles weitere bis zum Ende der 5 Bücher Mose. Aber die Gemeinde ist nicht unter dem Gesetz. Und Paulus sagt auch in 1. Korinther 9 am Schluss, dass er nicht unter Gesetz steht. Aber können wir da machen, was wir wollen? Nein. In Galater 5, wenn wir es aufschlagen, Galater 6 meine ich natürlich, das ist der Brief, geschrieben an nicht-jüdische Gläubige, die sich unter das Gesetz vom Sinai stellen wollten. Denen wird ganz klar gesagt, das geht absolut nicht. Gott will nicht, dass die Gläubigen der Gemeinde, also in anderen Völkern, ins Judentum gewissermaßen übertreten. Die Gemeinde ist etwas ganz anderes. Und da wird also klar gesagt, Gott will dieses sich unterstellen unter das Gesetz vom Sinai für die Gemeinde nicht. Also ein No-Go, geht absolut nicht. Aber in Galater 6, Vers 2 sagt Paulus, einer trage des anderen Lasten und so erfüllt das Gesetz des Christus. Ha. Ja, dann, der Galaterbrief ist doch gegen Gesetzlichkeit. Und jetzt heißt es, wir sollen das Gesetz des Christus erfüllen. Wie geht das? Ja, dieser Ausdruck, das Gesetz des Christus, das kennen wir aus der rabbinischen Literatur. In dem Midrash Kohelet, einem bekannten jüdischen Kommentar aus dem Mittelalter über das Buch Prediger, Kohelet, dort steht, die Tora, die wir in der heutigen Zeit lernen, können wir nicht vergleichen mit der Tora, die der Messias uns bringen wird. Also mit der Tora des Messias. Torato shel Mashiach. Interessant. Also im Judentum war die Erwartung, heute sind wir unter Gesetz und wir versuchen, die Gebote der Tora zu erfüllen. Aber wenn der Messias kommt, wird er eine neue Tora bringen, die auf einer höheren Stufe steht. Das war klar im Judentum. Und genau dieser Ausdruck, Tora des Messias, Torato shel Mashiach, das ist genau dieser Ausdruck hier, das Gesetz des Christus. Christus heißt ja Messias. Nach der Pause werde ich den Unterschied erklären zwischen der Tora vom Sinai und der Tora des Messias in Verbindung mit Epheser 6. Also gut.